With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ihr kennt doch alle den berühmten Spruch der drei Musketiere. Einer für alle, alle für einen. Ich habe diese Abenteuergeschichten immer geliebt. Auch weil es darum geht, füreinander einzustehen, sich zu unterstützen und gegen andere zu verteidigen. Doch manche Menschen treiben es mit dem Füreinander entschieden zu weit. Da geht es nicht mehr um Solidarität, sondern um Selbstaufgabe. Vor allem, wenn Liebe ins Spiel kommt. Und sind es nicht häufig Frauen, die dazu neigen, sich abhängig zu machen und Liebe mit Selbstaufgabe zu verwechseln? Wo es dann für sie nur noch heißt, alles für einen? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 41. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer wunderbaren Autorin, die dieser weiblichen Unterwerfung nachspürt. Bei Ruth Berlau, einer der Geliebten des berühmten Dramatikers Bert Brecht. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Streitbare Mütter in den Niederlanden, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Andrea Paluch ist Schriftstellerin und Übersetzerin. Zusammen mit ihrem Mann Robert Habeck hat sie über viele Jahre gemeinsam Bücher geschrieben. Kindergeschichten, Romane, Sachbücher, auch einen Thriller. Ein unbequemes, sperriges Schriftstellerpaar seien sie gewesen, meint Andrea Paluch, mit einem besonderen Paluch-Habeck-Ton. Dann ging Robert Habeck als Grüner in die Politik, aber seine Frau schrieb weiter. Drei weitere Romane hat Andrea Paluch seitdem alleine veröffentlicht. Und sie sagt, ich hatte eine gute Zeit allein, eine sehr gute sogar. Über Robert Habeck wird gerade viel geredet, denn der ehemalige Vizekanzler, Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat der Grünen hat vor kurzem seinen Rückzug aus der Politik verkündet. Aber wir reden hier nicht über Robert Habeck, sondern mit Andrea Paluch. Und zwar über ihr neues Buch, in dem sie über den Lebensweg von Ruth Berlau erzählt. Ruth Berlau war eine besondere Frau. Journalistin, Schauspielerin, Regisseurin, sie war lebenslustig, unkonventionell. Aber bekannt wurde sie eigentlich nur, weil sie eine Mitarbeiterin und Geliebte von Bertolt Brecht war. Von Brecht, dem Frauenmissbraucher. Andreas Buch trägt denn auch den bezeichnenden Titel Ruth Berlau, alles für einen. Wie konnte es dazu kommen, dass diese so begabte Frau, diese Ruth Berlau, sich freiwillig einem Mann wie Bert Brecht unterworfen hat, einem Kerl, der sie letztlich zerstörte? Warum ließ sie sich von Brecht über viele Jahre als Mitarbeiterin ausbeuten und als Geliebte hintergehen, bis sie in der Depression endete? Und was hat uns das Schicksal einer Frau, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gelebt hat, heute überhaupt noch zu sagen? Am Anfang ihres Romans schreibt Andrea Paluch, »Was ich sehe, sind Brechts Frauen, eine toller als die andere. Warum spielen sie sein Spiel mit, machen sich von ihm abhängig, geben ihre Selbstständigkeit auf, erdulden diese Haremsatmosphäre?« Über all diese Fragen wollen wir reden, denn jetzt ist Andrea Paluch bei mir im Studio. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Sag mal, Andrea, ich habe ja eben schon von deinem Buch erzählt über Ruth Berlau. Magst du uns nicht etwas daraus vorlesen, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, wie du schreibst?
Wir hatten einen Ort gefunden, an dem wir unseren ersten Roman fertigstellen konnten. Die meisten Schriftstellerdomizile waren für einsam arbeitende Autoren vorgesehen. Wir aber waren ein Team und hatten außerdem noch 3 kleine Kinder. Das war im Literaturbetrieb so nicht vorgesehen. Doch zum Glück gab es das Brecht-Haus in Svendborg auf der dänischen Insel Fünen. Hier hatte Bertolt Brecht ab 1933 5 Jahre lang im Exil gelebt, zusammen mit 2 Kindern und etlichen Frauen. Platz war also reichlich vorhanden. Für unser Leben war der Aufenthalt dort in vielerlei Hinsicht richtungweisend. Wir schlugen einen Weg ein, der sich sonst nicht eröffnet hätte. Wir waren bereit für einen nächsten Schritt, nun bekam er eine Richtung. Fremd in der Fremde aus Überschwang und nicht wie für den ersten Hausherrn aus Notwendigkeit. Es ist das Jahr 1999. Unsere Zwillinge sind 3 Monate alt, der ältere Bruder ist 3. Wir packen unsere 7 Sachen, der VW-Bus füllt sich und ehe wir es uns versehen, sind wir aufgebrochen. Losgefahren in unser 4-monatiges Abenteuer Brechthaus.
Brechthaus auf Hünen in Dänemark. Da beschreibst du ja, wie du mit deinem Mann Robert Habeck, mit dem du ja damals zusammen ein Buch geschrieben hast, wie ihr euch aufmacht. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Idee gekommen, zu einem Brechthaus aufzubrechen?
Das war im Grunde ein bisschen Zufall, weil eben als schreibender Mensch gibt es ja viele Möglichkeiten, mal so eine Auszeit zu nehmen in irgendeiner Künstlerresidenz oder sowas. Gibt es ja verschiedene Orte, aber eben alle nicht familientauglich. Das Brechthaus war das einzig familientaugliche, also haben wir das ausgewählt.
Und es wird offenbar ja auch vermietet.
Also ja, das wird an Künstler, also es ist heißt Stipendium, das heißt, also man darf dann da, wenn man irgendwie sagt, dass man was Künstlerisches da produziert, kann man sich da also einmieten, man bezahlt die warmen Kosten und ansonsten ist man da willkommen. Und dann ist man da an diesem historischen Ort. Und das ist echt, das war erstmal ganz toll. Man sitzt an Brechts Schreibtisch, guckt auf den Sund. Also das inspiriert sehr. Und dann fängt man an, sich mit Brecht zu beschäftigen. Klar, die Texte kannte man, das Leben haben wir dann da so ein bisschen nachrecherchiert und dann kam halt sehr schnell heraus, dass es da einen Dachboden gab, auf den Helene Weigel immer steigen musste, wenn Brecht eine seiner Freundinnen über Nacht zu Besuch hatte und solche Sachen. Und dann auf einmal ist das alles, kriegt man auch ein bisschen Gänsehaut, wenn man da lebt und immer diese Dachluke sieht und so. Es ist also schon, war schon krass.
Du, aber das war auch eine Stelle in deinem Buch, da bin ich wirklich zusammengezuckt. Also wir werden uns ja gleich drüber unterhalten, über diesen sogenannten Harem, den Bert Brecht da um sich versammelt hatte und die Frauen, ich finde ja, missbraucht und ausgebeutet hat. Das heißt, als du da ankamst, wusstest du natürlich, das weiß man ja schon aus der Schule, was Brecht geschrieben hat und du hast das ein und andere gelesen. Aber du hattest dich mit seinem Leben vorher nicht beschäftigt?
Doch schon. Also diese ganzen Exilstationen, das wusste ich schon. Und auch, dass der so viele Frauen um sich rum hatte. Und dass das natürlich also missbrauchsartige Zustände waren. Aber es war halt total theoretisch. Und mit dieser Dachluke wurde es so konkret. Also auf einmal ist mir das so unter die Haut gegangen. Davor habe ich gedacht, ja, also zur Kenntnis genommen und dann plötzlich gefühlt. Also es ist halt es war ein Intensitätsunterschied.
Ja, und man fragt sich ja natürlich, wie kann es sein, dass eine dermaßen tolle Frau wie Helene Weigel, dass sie so etwas mit sich hat gefallen lassen? Bist du denn dort schon auf die Idee gekommen, dich mit den Frauen von Brecht zu beschäftigen und dann eben auch speziell mit Ruth Berlau?
Eigentlich nicht, also
From unsolved mysteries to unexplained phenomena. From comedy gold to relationship fails, Amazon Music's got the most ad-free top podcasts. Included with Prime. Download the Amazon Music app today.
With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
Ugh. Little help. A little help over here?
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Ich habe im Brechthaus so angefangen, eine Aversion gegen Brecht zu entwickeln. Aber ich habe mich da noch nicht so richtig um die
Frauen
gekümmert.
Und der Ekel hat dich dann dazu gebracht,
nein, ehrlich gesagt,
weiter damit zu beschäftigen?
Ehrlich gesagt, also ich hatte eher das Gefühl, ich will dem gar keine Bühne geben. Also indem ich ihn missachte. So.
Das tust du ja im Buch in gewisser
Hinsicht. Ja, ich versuche es.
Genau,
es ist natürlich schwierig mit Ruth Berlau, weil das ein wichtiger Aspekt in ihrem Leben, aber ich versuche, den so weit rauszuhalten, wie es geht. Dass ich dann Ruth Berlau gefunden habe, lag an einem Theaterstück, das ich hier in Berlin gesehen habe, das so intensiv war, dass ich also wochenlang das nicht aus meinem System gekriegt habe. Das war sehr grenzüberschreitend, dieses Theaterstück. Und dann habe ich erstmal nur eine Rezension geschrieben und dachte, damit kriege ich es raus aus mir, raus. Ich will das jetzt nicht mehr mit mir rumtragen. Es hat aber nicht gereicht. Und dann habe ich gedacht, gut, dann ist das ein Thema, da brauche ich länger für. Und dann habe ich mich da halt mal reingebegeben in Ruth Berlaus Universum. Ja, und das war sehr, sehr, sehr interessant. Und es ist bei weitem nicht zu Ende besprochen, würde ich sagen. Also da liegt noch so viel Material im Ruth Berlau Archiv und so. Also man könnte da noch wissenschaftlich noch etliches dran arbeiten. Ich habe aber in diesem Buch halt vor allen Dingen versucht, sie erstmal zu emanzipieren für mich von diesem Brecht.
Ja, so nach dem Motto posthum, also lange nach ihrem Tod versuchst du sie ein Stück zu retten?
Mhm.
Für die Erinnerung?
Ja, und ich glaube, es ist gar nicht in ihrem Sinne. Also das ist eigentlich das, was mich ein bisschen am Ende noch ein bisschen beschäftigt hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie mir recht geben würde. Denn die war so mit Haut und Haar in dieser Rolle und dann am Ende zu sagen, dass, also
sie hätte sagen müssen, mein ganzes Leben war verfehlt.
Ja.
Oder der größte Teil meines Erwachsenenlebens. Du schreibst an einer Stelle am Anfang, was ich sehe, sind seine Frauen, also Brechts Frauen. Was ich sehe, sind seine Frauen, eine toller als die andere. Warum spielen sie sein Spiel mit, machen sich von ihm abhängig, geben ihre Selbstständigkeit auf, erdulden diese Haremsatmosphäre? Also mit diesen Fragen bist du ja zum Schreiben aufgebrochen, wie du erzählst. Hast du denn auf alle Antworten gefunden?
Ja, ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor dafür war, dass diese Beziehungen alle also lebenslänglich gehalten haben, war halt auch diese Scheiße mit dem Exil. Also die waren halt auf der Flucht und dadurch halt aufeinander mehr angewiesen, als sie es in einem normal funktionierenden Berlin-Betrieb gewesen wären. Vielleicht, wenn alles frei und alltäglich gewesen wäre, dann wäre das vielleicht schneller zerbrochen. Aber dadurch, dass die so gemeinsam auf der Flucht waren und dann Geldprobleme entstanden sind, die konnten nicht mehr arbeiten und dann waren die so abhängig voneinander. Mhm. Also nicht nur, auch Brecht war ja von denen abhängig, nur er war in der mächtigeren Position. Deshalb, also es war, glaube ich, unheimlich schwer im Exil, sich dann auseinander zu dividieren.
Das trifft ja sicherlich für Helene Weigel zu, die ja mit Brecht nach Dänemark gegangen ist. Aber Ruth Berlau war ja Dänin. Bei ihr war das ja nicht so. Sie hätte ja dann auch nicht Brecht, als er zum Beispiel in die USA ging, folgen müssen.
Ja, ich glaube, Brecht hat ihr ein bisschen eingeredet, dass sie gefährdet ist, weil sie Kommunistin war und weil sie für ihn gearbeitet hat. Er wurde beobachtet, auch in Dänemark. Also ich glaube, er hat ihr das Gefühl gegeben, erstens, dass sie gefährdet ist und zweitens hat er ihr so subtile Versprechungen gemacht, dass alles dann ganz toll wird und er immer da sein wird und so. Also das hat sie natürlich auch hoffen lassen, dass es vielleicht ein Happy End geben könnte. Also er hat sie da schon gelockt.
Bei allem, was du beschreibst, kommt ja raus, dass Brecht ein richtiger Womanizer war.
Ja, und das
Kannst
ist interessant.
Kannst du dir das vorstellen, woran lag's?
Es ist
ein
mir
kleiner,
so,
spielriger Mann.
Ja, genau, es ist mir ein Rätsel. Also jetzt von der Optik, also was man weiß von der Körpergröße, den Fotos und so, der war jetzt nicht attraktiv, finde ich jetzt so. Und dann auch die Stimmdokumente sind nicht, also er hat keine gute Stimme, finde ich. Und dann, die, also es ist ein Rätsel. Dann hat er ja immer Zigarre geraucht, Tag und Nacht. Der muss also unheimlich gestunken haben.
Genau, so. Entsprechend gestunken. Oh,
also der muss irgendwie, der muss halt Charisma gehabt haben. So erklärt man sich das dann ja. Ne? Irgendwie muss der humorvoll gewesen sein oder verständnisvoll. Irgendwas hat er halt gehabt.
Erotische Ausstrahlung.
Ja, aber, ja genau. Aber es ist, ohne den leibhaften Menschen gesehen zu haben, kann man sich das nicht erklären.
Also zumindest wir beide können es uns nicht ja. erklären. Sag mal, warum war es denn für dich wichtig, als du dich entschieden hast, über Rot-Bärlau zu schreiben, warum war es für dich wichtig, über ein Frauenleben aus dem letzten Jahrhundert zu erzählen?
Nee, das war mir gar nicht wichtig. Das war halt nun mal leider so. Also ich habe mich an der, also in dem Theaterstück, das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, dass da waren drei Szenen, 1:1 Situationen mit der Schauspielerin, die Ruth Bärlau gespielt hat. Einmal als junge Frau, als mittelalte Frau und als alte Frau. Man befand sich in einem kleinen Raum mit dieser Schauspielerin und sie hat einen angespielt, als wäre man Bertolt Brecht und ist auch sehr dicht gekommen und man hat ständig Augenkontakt gehabt und es war so intensiv und man war so desorientiert. Bin ich jetzt Brecht? Soll ich mitspielen? Soll ich sagen, ich bin das doch gar nicht? Was passiert hier? Es ist schrecklich, ich will hier weg. Aber diese Schauspielerin waren so toll. Also die, man hat sich in die verliebt. Man wollte nie wieder weg. Man wollte, dass es immer weitergeht. Also es war so ein totaler Irrsinn, was da emotional, jedenfalls bei mir, passiert ist. Und deshalb habe ich, also weil ich diese Ruth Bärlau leibhaftig in drei Versionen so dicht an mir dran schon hatte, und die sowas in mir ausgelöst haben, habe ich halt Ruth Bärlau gehabt und die lebte dann nun mal leider in dieser Zeit. Das war dann nebensächlich eigentlich.
Das heißt, das war für dich gar nicht die Absicht, über ein Frauenleben zu erzählen, das eben auch stellvertretend für viele andere steht und das natürlich auch eine Botschaft haben soll für Frauen heute?
Ja, nee, es war tatsächlich ein bisschen, also es war eher persönlich für mich, dass ich mich mit dieser Frau, dass ich die abschütteln wollte. Und dass es dann natürlich auch eine symbolträchtige Figur im Grunde ist. Und was mich auch interessiert hat, dass es eine Dänin war, weil wir hier aus Dänemark ja eigentlich so gar nichts mitkriegen. Gleichzeitig sie als Dänin auch in Dänemark gar nicht bekannt ist. Was speziell ist, weil die Dänen immer sehr stolz sind auf Leute, die es außerhalb der Staatsgrenzen irgendwie zu was bringen und so. Also das finde ich auch noch ganz interessant und es war sehr schwer, nur zu, also gewöhnlich wird ihr Leben eingeteilt in Vorbrecht, Mitbrecht und Nachbrecht. Also Brecht ist, also sie hat noch 20 Jahre ohne den in Ostberlin gelebt.
Brecht ist ihre Sonne, um die sie kreist.
Jedenfalls gibt es diese Erzählung und das, die wollte ich halt auf keinen Fall übernehmen, deshalb habe ich sie als junge Frau vor allen Dingen porträtiert. Und in ihrer Arbeit, was sie so gemacht hat. Und das war halt auch ein bisschen schwierig. Und dadurch ist auch ihr persönlicher Abstieg, also ich habe mich da jetzt nicht so rein vertieft, warum das am Ende alles so schrecklich ausgegangen ist. Weil das natürlich wieder was mit Brecht zu tun hat. Und ehrlicherweise muss man da ja vielleicht auch gar nicht so viel erklären. Aber das ist auch so eine Dramatik, die ich versucht habe, auch nicht so an mich ranzulassen. Sondern ich wollte eine strahlende Frau. Ich wollte sie mal zeigen, denn so war sie, bevor es bergab ging. Das war die Person oder die Figur, mit der ich mich beschäftigen wollte.
Du hast ja eine ganz besondere Dramaturgie gewählt. Ruth Bärlau ist ja tatsächlich von Kopenhagen mit dem Rad nach Paris gefahren, wobei sie sich also sehr häufig ja auch hat mitnehmen lassen. Also sie hat nicht nur die ganze Zeit gestrampelt. Warum hast du diese Reise gewählt? Weil es ist ja, wenn man sich das Buch anguckt, gar nicht so einfach, also diese Reise nachzuerzählen, dabei immer wieder Rückblicke und Vorausblicke zu haben auf Ruth Bärlaus Leben. Also es ist einigermaßen kompliziert, aber wahrscheinlich fährst du auch Fahrrad, oder?
Ja, ich fahre auch Fahrrad, aber Sie hat diese Reise gemacht und an eine dänische Zeitung so Reiseberichte geschrieben. Und diese Reiseberichte, finde ich, sind so ein geiler Spiegel von der Art, wie die war. Die war draufgängerisch, lustig, hat gelogen, hat es zugegeben. Die hat so aus dem Vollen geschöpft. Also die hat das ganze Repertoire, ohne rot zu werden, benutzt. Und das spiegeln die Texte wieder. Und das sind die ersten, die sie geschrieben hat. Also die lügt da wie gedruckt und gibt das aber zu und sagt, das ist doch lustig, was ich hier erzähle. Und also so ein bisschen Münchhausen, eine Schelmin. Eigentlich ist sie eine Schelmin. Und das fand ich toll. Und deshalb habe ich gedacht, auf dieser Radtour, das ist so ihr Coming Out als ich will eine öffentliche Person sein, ich zeig euch was, ich riskiere was, ich begebe mich auf Abenteuer.
War es das, was dich an dieser Frau besonders interessiert hat? Denn du hättest dir ja auch eine von den anderen Frauen von Brecht nehmen können. Also zum Beispiel Helene Weigel, weil du ja sagst, es hat dich wahnsinnig berührt und wie gesagt mich auch wahnsinnig erschreckt, diese Geschichte, dass sie sich freiwillig zurückgezogen hat, wenn Brecht mit einer anderen vögeln wollte.
Ja, ich glaube, Helene Weigel ist von allen Frauen ja schon so am besten abgedeckt, glaube ich. Und Ruth Berlau eigentlich gar nicht. Also kaum. Marginal. Über die gibt es eigentlich gar nicht so viel. Und was ich halt lustig fand, ist, dass die so im Grunde unseriös ist oder anfängt mit dieser Radtour. Also sie tut so, als wenn sie da jeden Tag 100 Kilometer fährt. Und ich meine, auf Schotterpisten mit einem 50-Kilo-Fahrrad oder was. Also never ever. Die ist halt getrennt die ganze Zeit, was an sich auch schon eine Leistung ist, immer mit so einem fetten Fahrrad mitgenommen zu werden und so. Ja, ich glaube, die ist halt noch unentdeckt gewesen. Mhm. Deshalb, die mal ins Zentrum zu rücken, ist eigentlich nicht schlecht.
Aber sie hat sich bei dir ja total ins Zentrum geschlichen. Du schreibst ja an einer Stelle, und die Frau Ruth Berlau sitzt mir seitdem in den Knochen, sitzt mir im System. Schreibend werde ich versuchen, sie wieder loszuwerden. Sie ist wie ein Geist, der darauf pocht, dass seine Geschichte nicht richtig überliefert wurde.
Ja, genau. Ich hatte so eine Hamlet-Situation, wo ich dachte, jetzt kommt hier der Geist des Vaters und sagt, räch mich. Und ich bin Hamlet und denke, oh, soll ich oder soll ich nicht?
Und dann hast du Ruth Berlau ja beschrieben im Buch und eben auch vor allen Dingen als junge Frau, dass sie so viel Mut hatte, dass sie auch ein bisschen skrupellos war, aber dabei eben auch lustig und das Leben ja überhaupt nicht besonders schwer genommen hat. Obwohl sie ja, das erzählst du ja auch, keine einfache Kindheit hatte. Wie kommt dann so eine Frau dazu, in so eine Unterwürfigkeit zu geraten? Also sich selbst ein ganzes Stück aufzugeben und sich zur Dienerin eines Mannes zu machen, der sie eigentlich nicht nur ausnutzt und missbraucht, sondern auch demütigt.
Ja, ich glaube, ein Zugang war dass Brecht sich als Lehrer aufgeschwungen hat. Also Ruth Berlau ist mit 13 von der Schule gegangen und hat das ein Leben lang bereut. Sie fühlte sich ungebildet. Und da konnte Brecht schön reingrätschen und sagen, ich zeig dir, wie das geht. Ich bin dein Lehrer und ich gebe dir Aufgaben und dann übst du das.
Ich zeig dir auch das Leben?
Also das ging schon auch ums Schreiben lernen. Also das wollte sie gerne und dann hat er gesagt, okay, machen wir. Also du kommst jeden Tag zu mir und wir lesen deine Texte und du liest meine Texte. Ja, und das mit der Liebesbeziehung kam dann, glaube ich, erst ein bisschen später, aber ja, wurde gerne mitgenommen.
Wie sehr hat denn Brecht das damalige Frauenbild in die Hände gespielt? Also indem er eben Frauen um sich versammelte, sie zu Unterstützerin, zu Dienerin, zu Arbeiterin in seinem Weinberg gemacht hat, ohne sie dafür in irgendeiner Form großartig zu belohnen. Passt das in das damalige Frauenbild?
Gute Frage. Ich finde, dass auf den ersten Blick wirkt das ja alles ziemlich emanzipiert, so dass also freie Beziehungen und irgendwie auch ein freies Leben, also abgesehen von diesem Fluchtzwang da. Aber eigentlich sind es also ja Kulturschaffende, die einen interessanten Job haben, die sich nicht an Konventionen halten, die anders leben als die Mehrheitsgesellschaft. Und da könnte man auf den ersten Blick so denken, ja, okay, das ist ja irgendwie emanzipiert. Ist aber eben nicht emanzipiert. Also der hat die halt, ja, ich weiß nicht, warum die Frauen das, also das bleibt mir bis zum Schluss ja eigentlich ein Rätsel. Das ist bei Ruth Berlau ganz eindeutig so, dass sie gehofft hat, er trennt sich und kommt zu ihr. Also sie wollte eine monogame Beziehung mit ihm.
Also ganz konventionell.
Ja, ja, ja. Und das hat er ihr so subtil auch immer mal so versprochen, aber hat aber auch immer gesagt, ich verlasse Helene Weigel nicht. Also das hat er auch, muss man ehrlicherweise sagen, auch immer dazu gesagt. Also er hat immer so zweigleisig und sie hat immer nur das gehört, was sie hören wollte. So. Und das hat, ich weiß nicht, ob das was mit Frauenbild damals zu tun hat. Das ist ja heute, also ich weiß nicht, ob es heute nicht auch passieren könnte. Also
na sicher,
Frauen werden halt, ja.
Heute genauso Frauen, die sich
die das irgendwie mitmachen,
begeben.
Ja genau. Und woran liegt das? Ja, das kannst du mir wahrscheinlich besser erklären als ich.
Dass Frauen sich in Abhängigkeiten begeben, dass sie ein Stockholm-Syndrom entwickeln können. Das heißt also, sich selbst als Geisel fühlen, aber den Geiselnehmer eigentlich lieben, dass sie sich zu Komplizinnen eines Systems machen, das sie gleichzeitig abwertet. Ja, das machen Frauen durchaus bis heute. Das Problem daran ist ja, das hält ja auch das ganze System in Gang. Also wir leben ja, würde ich sagen, hier in Deutschland nicht mehr im Patriarchat, aber wir leben in einer männerdominierten Gesellschaft. Nach wie vor haben Männer die Macht, das Geld und das Sagen in vielen Dingen sehr viel stärker als Frauen. Aber dass sich die Dinge so wahnsinnig langsam verändern, dass Frauenrechte so unendlich mühsam durchgesetzt werden, denke ich, hängt eben tatsächlich damit zusammen, dass dieses System eben auch von Frauen unterstützt wird. Dass sie eben auch von diesem System profitieren und von der freiwilligen Unterordnung. Wie glaubst du denn, falls diese Frage nicht zu küchenpsychologisch ist, wie Ruth Berlau profitiert hat von diesem System Brecht, dem sie sich unterworfen hat?
With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Hat sie, glaube ich, nicht. Also sie hat sich gewünscht, tatsächlich, dass sie Regie führen kann. Also in diesem, also im Brecht, in der Brecht-Welt. Denn er hat ja tatsächlich immer mit anderen Leuten zusammengearbeitet und auch andere Leute Regie führen lassen und so. Aber sie halt nicht. Nie. Also am Ende einmal oder so, aber nur. Also einmal und nie wieder so ungefähr. Er hat ihr dann Aufgaben gegeben, die aber eigentlich nicht nach ihren Wünschen waren. Deshalb glaube ich, sie hat sich echt immer nur angepasst und gefügt. Und nie das ausgelebt oder probiert, wozu sie eigentlich Lust hatte. Und ihr wurde auch immer suggeriert, glaube ich, dass sie es halt nicht kann.
Also das war Teil der Demütigung.
Glaube ich, ja.
Sie klein zu halten. Naja, ich meine, wenn diese Frauen ein wirkliches Selbstbewusstsein entwickelt oder wiedergefunden hätten, denn Helene Weigel war ja sicherlich, als sie Bert Brecht kennenlernte, eine sehr selbstbewusste Frau. Wenn sie zu ihrem Selbstbewusstsein gekommen wäre, wäre sie halt nicht mehr so eine willfährige Dienerin gewesen. Ne? Und das wusste ja Brecht zu verhindern.
Ja, genau. Helene Weigel war ja eigentlich die Berühmte in der Beziehung. Brecht war zu dem Zeitpunkt, als sie sich zusammengetan haben, ja noch halbwegs unbekannt. Sie war die berühmte Schauspielerin und ihr, also jetzt Helene Weigels Untergang war halt, dass sie dann in einem nicht deutschsprachigen Ausland so lange sein musste. Ne? Da hat sie ihre beste Zeit halt nicht schauspielern können. Ja, also ich muss sagen, dass bei der Beschäftigung mit Ruth Berlau diese Flucht Notwendigkeit mich auch mir ganz schön zugesetzt hat. Also sich das vorzustellen, dass man fliehen muss, das ist wirklich schrecklich.
Ja, und ich meine, solche Situationen gibt es ja heute auch zuhauf. Und dann fragt man sich immer, wie kann es sein, dass so eine Wohlstandsgesellschaft wie unsere eben genau diese Empathie für solche Situationen nicht aufbringt, als wäre so etwas in unserer eigenen deutschen Geschichte völlig fremd.
Naja.
Also es ist ja schon ganz deutlich geworden, wir beide mögen Brecht nicht als Mensch. Du weigerst dich im Buch, wir sprachen da vorhin kurz darüber sogar, seinen Namen zu nennen, außer am Anfang, da kommt er mal mit seinem Namen vor. Du kürzt seinen Namen immer nur ab, B. Punkt, oder nennst ihn den Liebhaber, was ja auch deutlich macht, du beziehst ihn auf Ruth Berlauch und nicht umgekehrt, wie das normalerweise passiert. Schätzt du denn seine Kunst?
Was bitteschön soll denn diese Frage? Willst du etwa behaupten, Brechts Werk sei nichts wert, nur weil dir nicht gefällt, wie er Frauen behandelt hat? Du willst also die alte Debatte über die Einheit von Kunst und Leben aufmachen und gehst davon aus, dass die Kunst auch die Person des Künstlers widerspiegelt. Schon mal was davon gehört, dass es darum geht, ein Werk selbstbestimmt zu erleben und zu deuten? Ein Kunstwerk hat seine eigenen Gesetze. Es ist autonom. Ob der Künstler ein verantwortungsloser Idiot war, ob er als Liebhaber oder Familienvater versagt hat, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Vor allem ihr Frauen kommt ja gern mit moralischen Urteilen und verteufelt ein künstlerisches Werk, weil der Erschaffer ein Chauvinist oder Sexist war. Typisch, dass ihr in eurem Kopf die Dinge nicht trennen könnt, die getrennt gehören. Ein Künstler muss doch kein guter Mensch sein, nur gute Kunst machen.
Andrea, du hast ja eben den Mansplainer gehört, der ja vehement darauf pocht, man müsse doch den Menschen Brecht und sein Werk irgendwie trennen. Kannst du das noch?
Eigentlich schon. Also ich bin eigentlich auch dieser Meinung, dass man das trennen muss. Also als Schriftstellerin würde ich sagen, meine Texte haben mit meinem Leben nichts zu tun. Also die soll man gefälligst als losgelöste Texte von mir lesen und nicht mit meinem Leben abgleichen. Bei Brecht, also aber es ist dann schon ein bisschen so, wenn ich dann lese unter dem dänischen Strohdach, dann denke ich halt nicht an das tolle Haus am Sund, sondern denke ich an diese Dachluke. Ist halt so, ich habe dann halt Assoziationen, die anders sind, die sich ein bisschen geändert haben. Aber ich halte Brecht immer noch für einen guten Autoren und ich finde es auch besser erträglich, wenn jetzt zum Beispiel im Berliner Ensemble Brecht-Stücke aufgeführt werden, dann wird die Mitarbeit der jeweiligen anderen Personen mitgenannt und so. Also es gibt jetzt mehr Transparenz, dass er das nicht alles ganz alleine gemacht hat. Dann, also ich finde es, ja, also ja, ich kann die Texte wertschätzen ohne. Und es gibt auch Texte, die würde ich gerne eigentlich nicht mehr mögen. Also ich würde gerne Handke-Texte nicht mehr gut finden, aber die sind einfach so stark. Da kann der noch so viel Schwachsinn labern. Der kann das einfach. Der ist ein brillanter Schriftsteller. Und das, ja, ich finde auch, man kann das trennen. Man muss das sogar eigentlich trennen. Also.
Irgendwann, Andrea, fängst du ja an, dich über deine Heldin zu ärgern. Du schreibst zum Beispiel an einer Stelle, ihre Selbstdarstellung als lustige Radfahrerin jedoch finde ich langsam maximal irreführend und ärgerlich. Wie ist denn das, wenn man so eine Heldin hat und plötzlich denkt man, Mensch, Frau, geh mir doch nicht so auf die Nerven.
ja, genau. Also ich bin halt auch ein bisschen zwiegespalten, ne? Vielleicht war sie toll. Ich kann die Geschichte so erzählen, dass sie ganz toll war. Ich kann aber auch die Geschichte so erzählen, dass sie halt super nervig war und anstrengend. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich habe in dem Buch meine Leseerlebnisse versucht. Also die Entwicklung, während ich mich mit ihr beschäftigt habe und über sie gelesen habe und was von ihr gelesen habe, meine Reaktion sozusagen mit zu benutzen. Am Anfang war ich sehr begeistert, dann denke ich irgendwann, okay, das ist ja ein bisschen doppelseitig hier. Und dann irgendwann denke ich jetzt, also das ist so übertrieben und doof, das nervt jetzt. Und dann, also ich habe halt versucht, diese auch meine Entwicklung mitzubeschreiben.
Aber du haderst ja mit Ruth Berlau auch, weil du ihre Situation auf die heutige Zeit beziehst. Du schreibst ja, es ist ein immer noch vorhandenes Muster und einfach nur zum Kotzen. Manipulativ ohne Ende und ausbeuterisch. Freu dich, ein Apfel für ihn zu sein. Der Hintergrund ist ja, dass Brecht an Ruth Berlau irgendwann mal schreibt, sie soll nicht traurig sein, wenn sie sich unterordnet. Sie könne halt sein wie ein Apfel. Und da reicht es doch, wenn die Leute sich freuen, dass er gegessen wird.
Ja, also das ist ein Gleichnis aus einem Buch, was Brecht aus der Perspektive eines chinesischen, also er ist der chinesische Philosoph und gibt lauter Weisheiten von sich. Unter anderem gibt er eben Ruth Berlau Ratschläge und sagt, sie soll sich freuen, dass sie die Muse ist für begabte Männer, die dann daraus Kraft schöpfen und was Tolles produzieren. Sie muss nicht produzieren, es reicht ja, wenn andere durch sie zum Produzieren animiert werden. Also das ist so, also man liest das und das ist wirklich, also es ist zum Kotzen, man wirkt so richtig. Also und der hat das ernst gemeint. Also dass der das überhaupt ohne rot zu werden schreiben und veröffentlichen konnte, also das zeigt was, oder? Also das ist keine gute Literatur, würde ich sagen. Also diese ganze chinesische Philosophie, ich tarne mich als jemand und dann verändert er alle Namen so zu chinesischen Abkürzungen. Also es ist wirklich Hanebüchen. Also da verliert man den Glauben an Intellektualität oder sowas. Also das ist ganz unten für mich. Also
aber da springst du ja auch raus aus der Beschreibung von Ruth Berlau und bist im Hier und Jetzt und sagst, das ist zum Kotzen und leider Gottes ist es heute an vielen Stellen immer noch so. Warum war dir das wichtig?
Also ich bin ja jetzt schon in einem reiferen Alter und sehe junge Frauen und wie die ihr Leben planen im Verhältnis zu Partnerschaften oder so. Es ist auffällig, dass Männer nicht mehr so gewollt sind im Leben, was ich jetzt unmittelbar erstmal verstehen kann. Das ist halt, Männer sind halt anstrengend und so. Was die aber vor allen Dingen ablehnen, ist nicht so eine Partnerschaft oder sowas, sondern die lehnen ab diesen sogenannten Mental Load. Also die wollen sich nicht kümmern müssen um ihren Partner oder sogar noch um Kinder oder irgendwie sowas. Was ich alles und Leute, die ich kenne in meinem Alter, aber noch also automatisiert übernommen haben.
Also das meinst du Frauen oder
Frauen.
Leute?
Ja, also vielleicht gibt es ja auch andersrum, das weiß ich nicht. Vielleicht. Kann ja auch sein, dass das einfach nur ein Partnerschaftsding ist, aber ich glaube ja, Frauen sind halt, wir sind halt so erzogen noch, dass wir so, also wir checken sozial alles ab und kümmern uns darum, dass alle irgendwie glücklich sind und so. Und das finde ich eigentlich cool, dass das so ein bisschen die Frauen raffen, dass das super Stress bedeutet. Und wie bin ich da jetzt hingekommen? Ach, warum ich glaube, dass das ins Jetzt gehört? Ja, weil ich das erst so im Alter so eigentlich verstanden habe. Ich habe mich immer gefragt, wie kommt das, dass ich mich so sehr mit Logistik und Organisation beschäftige? Warum kann ich kochen? Wie ist das eigentlich alles so gekommen? Also es war jetzt nie mein Ziel, kochen zu können zum Beispiel. Aber das musste ich halt. Also es hat das Leben erfordert. Also das Leben, wie ich es mir eingerichtet habe. Und wenn man das von vornherein schon weiß, ich will eigentlich das gar nicht lernen und können, dass man dann sein Leben anders einrichten muss, das ist, finde ich, eine große Erkenntnis und ist geil.
Das ist ja eigentlich das Klassische, sich aus Rollen zu befreien, die vorgegeben wird und die schön nach Geschlechtern eingeteilt sind, was sogenannt männlich und was sogenannt weiblich ist und welche Aufgaben den jeweiligen Geschlechtern irgendwie zugeordnet werden.
Genau, das und das weiß man ja alles. Es ist ja auch alles schon ausgesprochen und gesagt. Aber was ich jetzt erst verstehe, ist, dass Männer das nicht verstehen können, weil sie gar nicht wissen, was das ist, worüber wir reden, Mental Load. Sie wissen nicht, was das ist, weil sie es nie erfahren haben. Also das ist für die wie so ein Blanko. Also worüber redest du? Wo ist da der Stress? Es gibt keinen Stress. So, ja, okay. Also es ist eine so krass unsichtbare Arbeit, die so nebenher passiert, dass, also das beobachte ich, dass Männer zwar willig sind, zu verstehen, was der Unterschied ist, aber sie können es nicht verstehen, weil sie das nie gesehen oder gemacht oder erlebt haben. Also das ist jetzt gerade so mein Stand.
Also es gibt ja Gott sei Dank Männer, die haben es verstanden, aber da leider davon noch nicht so allzu viele. Ne? Was ich interessant finde, ist, dass du am Schluss nochmal sozusagen mit deinen letzten Sätzen im Buch so eine richtig dicke Diskussion aufmachst. Da schreibst du, hat sich Ruth Bärlauch nicht selbst in die Situation gebracht, dass sie sich nur noch über B definierte? Dieser ewige Vorwurf, dass Frauen sich ihre Verhältnisse selber aussuchen und es keinen Zwang gibt, sich zu unterwerfen, missachtet die herrschenden Machtverhältnisse. Machst du da Frauen nicht eigentlich zum Opfer? Denn du beschreibst doch im Buch, dass sich zum Beispiel Ruth Bärlau hätte an vielen Stellen anders entscheiden können. Also zum Beispiel Brecht nicht ins Exil zu folgen, was ja für sie wirklich eine der dramatischsten Einschnitte in ihrem Leben war. Sie hat es dennoch gemacht. War es keine freie Entscheidung? Nur weil sie den Kerl geliebt hat, war sie so abhängig, dass ihr Hirn nicht mehr funktioniert hat?
Ich glaube, die war verhältnismäßig jung und auf der Suche nach der wahren Liebe. Die war ja verheiratet, eigentlich unglücklich. Also die hatte nicht das liebevolle Verhältnis zu ihrem Ehemann, wie sie es sich gehofft hatte. Ich glaube, die war schon noch so hormongesteuert da. Das glaube ich.
Aber jetzt mal von Ruth Bärlau abgesehen, du sagst ja, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, Frauen können doch selbst entscheiden. Auch heute? Also ich finde das immer merkwürdig, wenn man sich das Beuteschema von Frauen anguckt, die erstmal sagen, ich will alles mit meinem Partner teilen, die Hausarbeit, die Kinderarbeit, die Berufsarbeit. Und dann suchen sie sich aber einen Kerl aus, bei dem es von vornherein klar ist, er wird es so nie mitmachen. Wir leben nicht unter den Taliban und werden zwangsverheiratet in Deutschland.
Ja, aber wenn man das dann tatsächlich durchziehen wollen würde, dann würde man halt auf der Karriereleiter nicht so weit klettern und auch das Einkommen wäre überschaubar. Also das ist ja noch nicht so gut eingespielt in Deutschland, dass jetzt beide Ehepartner halb arbeiten oder so. Und dann, also man ist dann erstmal, glaube ich, ein bisschen benachteiligt gegenüber, also finanziell zum Beispiel, gegenüber Leuten, die es machen wie, also herkömmlich. Und ich glaube, davor schrecken viele zurück. Dann ist es auch, glaube ich, partnerschaftlich schwierig, also alles gemeinsam zu machen. Das hört sich toll an, aber ich kann mir vorstellen, dass, also dann müssen Frauen halt auch, also man wird ja komisch, wenn man sozusagen wenn nur ich verantwortlich bin für die Organisation von vielen Leben und des Haushaltes und des, also alles.
Des Alltagslebens.
Wenn dann
insgesamt.
Also ich habe eine bis zur Perfektion hergerichtete Ordnung, wo es keinen Reibungsverlust mehr gibt und dann kommt dann mein Partner und macht irgendwas anders und dann kommt alles ins Stolpern und nichts funktioniert mehr, wie ich mir das alles vorgestellt habe. Also man muss halt auch die Reibung dann aushalten. Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch ein Punkt, dass...
Aber die Reibung entsteht doch nur dadurch, wenn einer von beiden ein System etabliert und der andere sozusagen dazukommt. Aber wenn man ein System von vornherein gemeinsam etabliert, wirklich alles teilt, dann ist es doch ganz anders.
Das stimmt. Kann ich aus Erfahrung sagen. Also für mich war das ein super Modell. Für uns alle eigentlich. Also wir haben alle davon profitiert.
In deiner Familie meinst du jetzt?
Genau, meine Kinder, mein Mann und ich, wir haben halt die ersten, weiß ich nicht, 10 Jahre oder sowas, immer alle zusammen unter einem Dach gelebt, waren immer zu Hause, haben uns alles geteilt. Also die Arbeit, die Hausarbeit, die Schreibarbeit. Und das war super. Also es war super anstrengend, weil man viel Selbstdisziplin braucht und so. Aber also es war gefühlt so ganz harmonisch. Jeder konnte bis zur Grenze gehen und dann wechseln. Also es war perfekt. Und aber wenn dann zum Beispiel einer so eine zeitaufwendige Brotarbeit aufnimmt, dann ist auch zum Beispiel, dann kommt dieses Ehegattensplitting ins Spiel. Also das ist halt auch, es gehört abgeschafft. Also man könnte schon ein paar Sachen anders machen, damit Frauen aktiv bleiben oder werden oder so. Abgesehen davon, dass man sie ja braucht auf dem Arbeitsmarkt.
Aber die Aussicht, dass es möglich ist, etwas zu teilen und dass es nicht notwendig ist, Liebe mit Unterwerfung zu verwechseln. Ich meine, das kommt ja nicht nur bei dem, was du aus deinem Leben erzählst, sondern das kommt ja auch in dem Buch eigentlich sehr deutlich raus, weil Ruth Berlau leider das Gegenmodell ist.
Ja, das und also irgendwie hat es ja auch was mit Kapitalismus zu tun. Also es geht da immer um Geld beschaffen oder sowas. Und dann entstehen halt solche Asymmetrien. Und bei Ruth Berlau ist ja eigentlich die Ironie des Schicksals, dass, oder bei allen Brecht-Frauen, die waren alles Kommunistinnen. Also die waren ja weit weg von Kapitalismus. Die wollten, also die hatten ja schon sich Gedanken gemacht über Macht und sowas. Ja, und dann weiß ich auch nicht, ob sie dann zu dem Ergebnis gekommen sind, als Kommunistinnen gehört alles allen und wir teilen uns auch den Mann oder was. Also sie war ja aber dabei nicht glücklich, natürlich. Der Einzige, der übrigens kein Kommunist war in diesem ganzen Gemenge, war ja Bertolt Brecht. Also ich glaube, der war Kapitalist. Also er hat gesagt, er ist Sozialist, aber der hat sich um sein Geld gekümmert, also schon.
Und Seidenhemden getragen. Mhm. Passt auch nicht so richtig zu seinem Arbeiteranzug. Vielen Dank, Andrea, dass du da warst. Das Buch ist toll, ich kann es allen nur empfehlen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit.
Vielen Dank.
Frauen brauchen Öffentlichkeit, denn in allen Medien wird sehr viel mehr über Männer und ihre Belange berichtet. Doch nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe Neuigkeiten. Wir überlegen vielleicht mal zusammen, ob die gut oder schlecht sind oder neutral oder ausbaufähig. Und ich muss einen kurzen Niederländisch-Exkurs vorweggeben. Es geht nämlich um die Afstandsmoeders. Und Afstand bedeutet auf Niederländisch sowas wie Rechte abtreten, auf etwas verzichten, etwas weggeben. Und Moeders sind Mütter. Und ja, genau, es geht um Mütter, die ihre Kinder weggeben mussten, die gezwungen wurden, ihre Babys abzugeben. Das betrifft den Zeitraum von 1956 bis 1984 und vor allem Frauen, die unverheiratet schwanger geworden sind. Es können auch Minderjährige gewesen sein, Teenager-Schwangerschaften zum Beispiel, Frauen, die verwitwet waren, also alle Frauen, die theoretisch oder Mädchen, die theoretisch alleinerziehende Mütter werden würden. Und damals war einfach die Gesellschaft der Meinung, dass ein Baby, ein Kind in so einem Verhältnis nicht aufwachsen kann und dass eine alleinstehende Frau nicht in der Lage sein würde, für ihr eigenes Kind zu sorgen. Und dann natürlich auch noch gerade das Stigma von Teenager-Schwangerschaften, dass Frauen Sex haben, war ja sowieso noch irgendwie so eine ganz, ganz schwierige Sache damals außerhalb der Ehe. Und das hat damit zu tun, dass 1956 Adoption möglich wurde. Abtreibung war noch keine Möglichkeit, das kam erst sehr, sehr viel später. Und auch mit den Verhütungsmitteln war das ja damals noch so eine Sache. Jedenfalls, wenn also, sagen wir, eine junge Frau, eine Teenagerin schwanger geworden ist, wurden meistens die Eltern informiert, die haben dann die Kirche oder die lokale Gemeinde informiert und das Mädchen wurde dann in ein sogenanntes Mutter-Kind-Heim gebracht, wo dann schon mehrere Mädchen oder Frauen waren, die schwanger waren. Und dann kam der Prozess der Geburt und hier vielleicht eine Warnung, es wird relativ brutal oder sehr, sehr grob, wirklich. Ich muss es leider so erklären, es geht nicht anders. Es kam dann dieser Geburtsprozess und den Frauen wurde dann entweder ein Tuch vorgehängt, um die untere Hälfte des Körpers abzudecken, oder ihnen wurden die Augen verbunden. Und das hatte den Effekt, dass die Frauen eben nicht sehen konnten, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen zur Welt gebracht haben. Diese Frauen durften dann auch ihre Babys nicht stillen, nicht halten, nicht sehen. Sie haben sie dann oft schreien gehört nach der Geburt, die Säuglinge, und die wurden dann sofort weggebracht. Und die Babys wurden dann anschließend oft durch die Kirche an Familien gegeben, wo sie adoptiert wurden. Und die Mädchen oder die Frauen wurden dann quasi wieder in ihr Leben zurückgeschickt und sollten dann einfach so weitermachen. So, das waren die Afstandsmoders. Und es ist schon seit jetzt schon fast Jahrzehnten so, dass also die Afstandsmoders und mittlerweile auch die Afstandskinder, also die Kinder, die weggegeben wurden, gegen den Willen, sich auflehnen und Bücher schreiben und Dokumentationen drehen und Organisationen und Stiftungen gründen gegen dieses Unrecht. Und sie fordern ihr Recht ein, ihr Recht auf Wiedergutmachung, ihr Recht auf Anerkennung. Es gibt auch Afstandsmoders, die geklagt haben gegen den Staat. Aktuell gibt es noch keinen Fall, wo Recht gesprochen wurde zugunsten der Afstandsmoder, weil immer gesagt wurde, die Fälle sind verjährt, das geht nicht mehr. Es wurde auch ganz lange gesagt, das war halt irgendwie der Zeitgeist damals, da können wir jetzt auch nichts mehr dran machen. Und jetzt kommen aber die Neuigkeiten, weil es gab in der Vergangenheit schon viele Reports und Untersuchungen, wo halt gesagt wurde, ja, so schlimm war es jetzt nun wirklich nicht. Und nun gibt es aber einen neuen Report, der also belegt, dass es in diesem Zeitraum, den ich vorhin gesagt habe, 13.000 bis 14.000 Mädchen und Frauen betroffen hat in dieser Zeit. Und das ist also wirklich ein unmenschliches, brutales System war, was bei allen beteiligten Menschen, sowohl Kindern als auch Müttern, einen emotionalen, psychologischen Schaden hinterlassen hat und natürlich auch noch eine Stigmatisierung einherbrachte. Einerseits, weil sie außerhalb der Ehe schwanger geworden ist, und andererseits dann auch noch, weil sie sich ihr Kind hat wegnehmen lassen. Und dieser neue Report ist jetzt veröffentlicht worden, Mitte Juni. Allerdings ist es auch erstmal nur das. Es ist nur ein Report. Es hat also jetzt noch keine weiteren Folgen gehabt. Es hat die Anerkennung von dem, was die Afstandsmoders ja schon seit über 10 Jahren, fast 20 Jahren jetzt sagen. Aber weder legale Konsequenzen, noch Kompensation, noch irgendwelche Schritte, noch eine Entschuldigung. Und ob die jemals kommen wird, das ist jetzt halt auch erstmal die Frage. Es ist jetzt einfach nur der Beleg, dass das, was die Afstandsmoders also schon so lange sagen und für sich so lange einfordern, also die ganze Zeit über komplett richtig war.
Hey Sarah, du hast recht. Nicht einfach zu entscheiden, ob das eine wirklich gute Nachricht ist. Denn wenn die Afstandsmoders endlich Recht bekommen, aber nichts daraus folgt, ist das ja nur der erste Schritt. Aber danke für deine Nachricht, liebe Sarah. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr auch in den Shownotes. Sich immer über mistige und fiese Sachen aufzuregen, ist ganz schön anstrengend. Aber Silke Burmeister tut es unverdrossen. Hier kommt sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun wieder ich. In einem Zustand irgendwo dazwischen. Zwischen kultiviertem Verdruss und entfesseltem Furor. Vielleicht aber sage ich das auch nur, weil ich als gesittet wahrgenommen werden möchte. Vielleicht würde ich auch einfach gern mal jemandem die Fresse polieren. Die Sitten verlottern ja eh, und wenn Michelle Obama auch gesagt hat, when they go low, we go high, reicht es mir bald mit der zivilisierten Überlegenheit. Ich möchte auch mal meine Wut rauslassen. Bis dahin aber bündle ich meine Gefühle in formvollendeten Sätzen und formuliere das Ungemach so. Es gibt eine aktuelle Petition gegen Hate Speech und es könnte eine gute Idee sein, sie zu unterstützen. Gerichtet ist sie an die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig und den Chef von Meta Deutschland, Tino Krause. Initiatorin ist die Moderatorin Ruth Moschner. Ruth Moschner hat selbst mehrmals erlebt, wie nach öffentlichen Auftritten der Pöbel über sie herbrach, Vergewaltigungsfantasien ausgöbelte und sie in den Selbstmord zu drängen versuchte. Jetzt ist es die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali, der das zugemutet wird und der vorgeworfen wird, böser und schlimmer als Goebbels zu sein. Auslöser war ihre Moderation im Heute-Journal anlässlich der Ermordung Charlie Kirks. Eine Moderation, die nach den Regeln des Journalismus keinen Grund zur Beanstandung bietet. Moschners Forderungen sind moderat und entsprechen dem, was man in den letzten Jahren in diesem Zusammenhang fordert. Löschung von Fake-Accounts, Weitergabe strafbarer Inhalte an die Polizei, bessere Ausstattung der Behörden zur Strafverfolgung. Moschners Petition ist genderneutral und doch weist die Illustration, mit der sie die Unterschriftensammlung begleitet, in die entsprechende Richtung. Von den 5 Personen, die sie zeigt, sind 4 weiblich. Und das ist das Kernproblem. Klar ist, Hass, der zur Spaltung führen soll, ist schlimm. Für mich als Frau ist allerdings der Aspekt, dass es gezielt Frauen sind, die attackiert werden, fast noch gewichtiger. Denn die Angriffe auf Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und dort sprechen, zeigen deutlich, dass es gezielt darum geht, Frauen mundtot zu machen. Sie sollen aus der Öffentlichkeit gedrängt werden. Sie sollen keine Stimme mehr haben. Sie sollen nicht gehört werden. Es geht um Einschüchterung, damit die Welt vielleicht nicht frei von Frauen wird, aber darum, dass diese keine Rolle spielen. Ihre Existenz, ihre Meinung soll kein Gewicht haben. Die Welt soll eine männliche sein. Männer sollen Stimmen und Gewicht haben, Frauen zu Hause den Braten bereithalten. Ich bin in meinen Kolumnen gern humorvoll, lustig. Ich versuche oft, das Blöde durch Humor zu drehen und es vorzuführen. Mir ist aktuell das Lachen vergangen. Ich habe im Moment keinen Humor mehr. Es ist wirklich nicht lustig, aber ja, das Übel dieser Welt sind Männer. Und nein, das ist keine Hassrede, das ist Erkenntnis.
Danke für deine ungebrochene Energie, liebe Silke. Und was kommt jetzt? Na, ihr wisst doch, die gute Nachricht. Etwas, worüber wir uns freuen können. Anzügliche Bemerkungen, Hinterherpfeifen, Kussgeräusche, Aufforderungen zum Sex. Nein, darüber freuen wir uns natürlich nicht. Aber wartet mal ab. Denn solche verbalen Übergriffe werden gern Catcalling genannt, was einigermaßen verharmlosend klingt. Und als harmlos wird das Catcalling bisher auch behandelt. Wer Mädchen und Frauen auf der Straße derartig anmacht, hat nichts zu befürchten. Nur wenn sexuelle Belästigung mit einer körperlichen Berührung einhergeht, steht sie unter Strafe. Dabei forderten bereits 2020 fast 70.000 Menschen in einer Petition, dass auch Catcalling strafbar sein sollte. Denn Mädchen und Frauen werden mit diesen gezielten sexuellen Grenzüberschreitungen eingeschüchtert. Ihnen soll gezeigt werden, wer im öffentlichen Raum noch immer das Sagen hat. Und das sind nicht Sie. Nun will sich die SPD der Sache annehmen. Und das ist die gute Nachricht. Justizministerin Stefanie Hubig prüft, wie man Frauen durch eine Strafverschärfung besser vor Catcalling schützen kann. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede fordert gleich einen neuen Straftatbestand. Catcalling verletze die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Diese Gesetzeslücke muss geschlossen werden, so Sonja Eichwede. Solch ein Verhalten können wir nicht tolerieren. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch natürlich will ich euch noch eine Botschaft mitgeben, die euch bis zum nächsten Mal begleiten soll. Colette, die Grande Dame der französischen Literatur, sie war Schriftstellerin, Varieté-Künstlerin und Journalistin, also Colette hat problemlos festgestellt, die Frau ist zu allen Übungen des Mannes fähig, außer an der Wand stehend zu pinkeln. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger, Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.
Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.